Ich bin ja so ein visueller Mensch, gibt es vielleicht unter euch auch, dass es manchmal mir schwerfällt, Leuten von vorne zuzuhören, die dann einfach frontal reden. Deshalb weiß ich, dass es eventuell einen von euch unter euch gibt, den schwerfällen könnte, mir jetzt eine gute Stunde zuzuhören. Deshalb habe ich ein, zwei Bilder später, die euch eventuell helfen könnten, mir zuzuhören. Und eventuell werde ich euch Fragen stellen und die könnt ihr dann auch beantworten. Heute ist ja das Thema, wie Gott mit unfertigen Menschen Geschichte schreibt. Daniel, schön und gottesfürchtig. Als mich nämlich der Marco gefragt hat, über welche Personen in der Bibel ich gerne predigen möchte, habe ich gesagt, Moses oder Daniel. Habe mich dann offensichtlich für Daniel entschieden. Nun hätte ich mir aber den Titel der Gottesdienstreihe genauer anschauen sollen, weil das Thema ist ja, wie Gott mit unfertigen Menschen Geschichte schreibt. Und unfertig hört sich immer so unperfekt an, so, naja, halt, noch nicht so ganz fertig. Nun ist aber Daniel, wenn man das Buch Daniel liest, hört sich der immer schon ein bisschen fertig an und sehr perfekt an. Nämlich gibt es im Alten Testament nur zwei Personen, über die nichts Negatives geschrieben wird, die mehr als nur ein oder zwei Kapitel erwähnt werden. Also neben Daniel, wer glaubt ihr, ist die zweite Person? Ihr könnt jetzt auch einfach raten, ist Aaron? Nee, Aaron hat auch ein paar Sachen mit dem goldenen Kalb verkackt und so. Der im Alten Testament. Salomo? Salomo hatte so Frauengeschichten, die hat Gott nicht so ganz gefallen. Ja, da wird, glaube ich, auch nur zwei Kapitel über den geschrieben. Also es müssten mehr sein als. Ja. Okay, ich gebe euch noch ein, zwei Chancen. Samuel? Nee. Ja, Samuel ist ein guter Kerl, aber wie gesagt, da waren so ein paar Frauengeschichten, die hat Gott nicht so geil gefunden. Ach, Samuel, ich habe Samuel. Ja. Ja, Samuel hat sicher auch was falsch gemacht. Samuel hatte aber keine Frauengeschichten, soweit ich weiß. Den ich meine, ist nämlich Hiob. Über Hiob wird nichts Negatives geschrieben. Und in Ezekiel wird auch über Hiob und Daniel zusammen, also als Team gesehen. Da wird nämlich zusammen mit Noah sind sie nämlich die Gerechten der Vorzeit. Habe ich gedacht, das ist ziemlich cool. Das ist so ein bisschen wie Justice League der Vorzeit, das sind so die Helden. Aber genau, über Hiob und über Daniel wird nichts Negatives geschrieben. Was auch interessant sein könnte, bevor wir zu der Geschichte von Daniel kommen, ist nämlich, dass Hiob als ältestes Buch des Alten Testaments datiert wird. Also es ist das älteste Buch und Daniel ist das jüngste Buch des Alten Testamentes. Das finde ich sehr interessant, dass die zwei Bücher nichts Negatives, das älteste und das jüngste Buch des Alten Testaments, nichts Negatives über die Hauptperson schreiben. Und wenn wir das Buch Daniel uns anschauen, ist es ganz klar in zwei Hälften geteilt, nämlich die ersten sechs Kapitel, die sich mit der Geschichte von Daniel und seinen Freunden in Babylon dreht und die zweite Hälfte, die zweiten sechs Kapitel des Buchs Daniel, drehen sich eher um Visionen, Endzeitvisionen und Gebete von Daniel. Ich werde mich heute nur auf die ersten sechs Kapitel konzentrieren. Erstens, weil das könnte relativ lang gehen, wenn ich mich jetzt auf Endzeitvisionen von Daniel einlassen würde. Und dann müssten wir das alles zusammenlesen und zusammen auseinandernehmen. Das ist ein bisschen schwierig, weil nämlich auch das Buch Daniel in Aramäisch geschrieben wurde, als einziges Buch des Alten Testamentes. Und ich kein Aramäisch kann. Und um das dann ganz genau auseinanderzunehmen, müsste der Chris seinen Aramäisch-Kurs belegen. Und dann könnten wir das irgendwann auseinandernehmen. Aber wir kennen ja alle die Geschichten von Daniel. Zumindest haben wir sie alle vielleicht schon mal im Kindergottesdienst gehört oder in der Sonntagsschule oder irgendjemand hat uns schon mal eine Geschichte von Daniel erzählt. Und wir versuchen jetzt mal die paar Geschichten schnell durchzugehen und dann gucken wir, was uns Gott damit sagen könnte oder was Gott mir bei der Vorbereitung gesagt hat. Wir schreiben ungefähr das Jahr 605 vor Christus. Der babylonische König Nebukadnezar kommt nach Jerusalem und plündert alles Wertvolle, auch so die tollen Gläser aus dem Tempel. Und nicht nur plündert er das Land oder die Stadt, sondern er sammelt auch alle adligen, schönen Männer ohne Fehler und sehr intelligent ein. Der nimmt die mit, alle schönen, adligen und ohne Fehler. Und damit sie bei ihm zu Hause auf seinem Hof arbeiten können. Weil es ist sehr schön, wenn du starke, schöne, intelligente Männer an deinem Hof hast, die für dich arbeiten. Und die nimmt er zurück nach Babylon. Nur damit ihr das ungefähr, habe ich leider keine Karte mitgenommen. Aber Babylon würde man heute ungefähr 90 Kilometer südlich von Bagdad legen. Und somit ist es ungefähr 1110 Kilometer von Jerusalem entfernt. Also der hat so ein paar Jungs mitgenommen, ganz weit von zu Hause weg. Und da, wie gesagt, darunter war nämlich auch Daniel. Und wenn ihr gut zugehört habt, habt ihr jetzt gehört, oh, Daniel war anscheinend ein sehr schöner, intelligenter, fehlerloser Mann. Und so sieht natürlich dann auch meine Lego-Figur aus, weil wir haben zu jeder Predigt, zu dieser Themenreihe gibt es eine Lego-Figur und so sieht er aus. Er sieht schön aus, fehlerfrei, intelligent, jung, schwarze Haare, einsichtig, weise, klug, vollständig, gottesfürchtig und Vegetarier. Deshalb hat er einen Apfel in der Hand. Und deshalb hat er auch so ein Lächeln auf den Lippen, weil er denkt, oh, ich bin schön klug und intelligent. Und weil ihr denkt, oh, ich bräuchte jetzt doch was anderes Optisches, weil die Lego-Figur ist so klein. Deshalb habe ich euch ein Bild von einem jungen, schönen jüdischen Schauspieler mitgebracht, der in meiner Daniel-Verfilmung Daniel spielen würde. Also Bild 1 bitte. Also wenn ihr irgendwann mal einen Daniel-Film seht und Jake Gyllenhaal spielt Daniel, jung, schön, fehlerfrei, das wäre mein Daniel. Tatsächlich hat er jüdische Wurzeln, aber so eine Mischung aus Jude und Skandinavien ist ja auch sein Nachname, ist skandinavisch, wenn ihr es wissen wollt. Und dann bräuchte ich ja noch jemand, der einen von seinen Freunden spielt, weil man braucht ja mal zwei gute, bekannte Schauspieler. Und dann haben wir, kennt ihr vielleicht weniger, aber das ist Andy Samberg, der ist 100% Jude und der würde einer von seinen intellektuellen drei Freunden spielen, weil tragen ja Brillen, sind ja meistens so, dass intellektuelle Menschen Brillen tragen. Das passiert, jetzt können wir wieder wegmachen, nur damit ihr euch ungefähr vorstellen könnt, wie das ungefähr aussehen könnte. Junge jüdische Männer, die verschleppt werden und dann am Hof des Königs zu arbeiten. Es wird aber noch was anderes im ersten Kapitel erwähnt, nämlich, dass Daniel sich vegetarisch ernährt, er und seine Freunde. Aber die Geschichte kennt ihr, oder? Kennt ihr jeder die Geschichte, dass Daniel sich vegetarisch ernährt hat am Hof des Königs? Ich für die zwei Leute, die es nicht lese ich das einmal ganz kurz vor, das sind ein paar Verse. Also aus dem ersten Kapitel, da steht: Daniel beschloss in seinem Herzen, keine Speisen und keinen Wein vom Tisch des Königs anzurühren. Er wollte sich an die Speisegesetze seines Gottes halten. Er bat Aschpenas um die Erlaubnis, die kulturischen unreinen Speisen nicht essen zu müssen. Gott sorgte dafür, dass der oberste Hofbeamte große Achtung vor Daniel hatte und Nachsicht mit ihm übte. Trotzdem sagte er zu Daniel: Ich habe Angst vor meinem Herrn, dem König, der den Auftrag gegeben hat, euch Speisen und Trank von seiner königlichen Tafel vorzusetzen. Wenn er erfährt, dass ihr schlechter ausseht als die anderen jungen Männer eures Alters, wird er mir wegen euch den Kopf abschlagen. Da sagte Daniel zu dem Palastdiener, den der oberste Hofbeamte, ihm Anach, Mishach und Asaja als Aufseher zugewiesen hatte: Ernähre uns versuchsweise 10 Tage lang mit Gemüse und Wasser. Vergleiche nach Ablaufen dieser 10 Tage unser Aussehen mit den anderen jungen Männern, die von den Speisen des Königs essen. Danach entscheiden wir, wie du weiter mit uns verhandeln willst, je nachdem, was du an uns siehst. Der Aufseher ging auf Daniels Vorschlag ein und führte diesen Versuch 10 Tage lang durch. Am 10. Tag wirkte Daniel und seine Freunde gesünder und sahen noch besser aus. Der wird einfach nur schöner und schöner, der Junge. Schöner als alle anderen Jungen, die Speise des Königs gegessen hatten. Darauf ließ der Aufseher die Speisen der königlichen Tafel und den Wein, den sie trinken sollten, wegtragen und gab ihnen nur noch Gemüse zu essen. Und Gott schenkte diesen 4 jungen Männern Einsicht, Verständnis für die Wirtschaft und alle Schriften ihrer Zeit. Daniel besaß außerdem die besondere Gabe, Visionen, Träume und Träume deuten zu können. Hier ist schon mal der erste Punkt im Buch Daniel, wo Daniel aktiv was macht, weil am Verschleppen nach Babylon konnte er wahrscheinlich nichts dagegen tun. Aber hier tritt er aktiv ein und weigert sich, das Fleisch zu essen und den Wein zu trinken, weil er sich an die Speisegesetze seines Gottes halten wollte. Und setzte in diesem Moment Gott höher als die Situation. Das könnte gefährlich sein, weil erstens ist er gefangen und vielleicht sollte man als Gefangener nicht unbedingt aufmucken wegen ein bisschen Fleisch. Und ihm wird gesagt, dass er es essen soll, und die anderen Gefangene, auch die aus Juda gekommen sind, haben es alle gegessen. Also bis auf diese 4, die haben sich dann daran nicht gehalten und haben es nicht gegessen. Ich würde mich wahrscheinlich als anderer Gefangene aus Juda ein bisschen aufregen, wie ich mich auch manchmal heute ein bisschen aufrege über diese Vegetarier und all ihren Extrawürsten und so. Würde ich wahrscheinlich dann auch. Daniel wäre nicht mein Freund dort gewesen in der Gefangenschaft, weil er kein Fleisch essen möchte. Aber wir lesen aber auch, dass Daniel danach besser aussah, nach 10 Tagen, gesünder aussah. Und wir lesen, dass die 4 dann noch schlauer waren und somit wurden sie zu dem Berater des Königs. Das lesen wir alles im ersten Kapitel. Das erste Kapitel ist schon ziemlich voll mit Informationen und du denkst, wow, das geht ja schon mal gut los. Im 2. Kapitel deutet Daniel den Traum von Nebukadnezar, das ist der König, und wird damit belohnt und wird belohnt und seine 3 Freunde werden die Verwalter der Provinz Babel. Und Nebukadnezar sagt auch laut, dass es keinen mächtigeren Gott gibt als den Gott Daniels. Und wir springen dann auch direkt zum 3. Kapitel, weil wir gehen jetzt nicht unbedingt in den Traum und die Deutung des Traums ein, aber das passiert im 2. Kapitel. Im 3. Kapitel kommt die Geschichte mit dem Feuerofen. Die gehört ja zu den zwei bekanntesten Geschichten aus dem Daniel-Buch. Obwohl sich ja Daniel nicht vor Ort befunden hat. Die waren nicht da, als es passiert ist. Aber seine drei Freunde, möchte ich ganz kurz über die Geschichte sprechen. Oder viel besser, einer von euch erzählt ganz kurz die Geschichte, nur so die Eckpunkte, was da passiert ist mit den, nicht die Anklär, mit den drei Jungs im Feuerofen. Wir können auch zur Hilfe ein Bild machen, und zwar genau da, damit ihr schon mal eine Idee habt, was da passiert sein könnte. Okay, keiner? Einer? Okay, ich erzähle sie. Nebukadnezar, König, baut eine Riesenstatue auf und sagt allen, geht alle auf die Knie von meiner schönen Statue, wir bauen diese Statue überall oder überall soll man niederknien und mich anbeten. Und dann waren da halt diese drei Jungen, die Freunde von Daniel, die gesagt haben, nee, das machen wir nicht. Und dann hat es Nebukadnezar ein bisschen aufgeregt und hat gesagt, wenn ihr es nicht macht, letzte Chance, schmeiße ich euch in den Feuerofen. Und dann haben die gesagt, nö, machen wir nicht. Und dann war Nebukadnezar so stinksauer, dass er den Feuerofen noch heißer gemacht hat. Richtig heiß, dass die Leute konnten gar nicht an den Feuerofen dran gehen, so heiß war der. Und dann schmeißen die drei Jungs in den Ofen. Aber was passiert? Die drei Jungs verbrennen nicht. Und am Ende sind es auch keine drei Jungs, sondern da ist ein vierter Junge. Und zwar ist es ein Engel. Und Nebukadnezar sagt es auch ganz klar, also er holt ihn dann wieder raus und sagt es, es ist ja unglaublich, euer Gott muss der wahre Gott sein, wenn er einen Engel schickt, um euch aus dem Feuerofen zu retten. Hier ist nämlich wieder eine Geschichte, wo Menschen die Meinung Gottes höher schätzen als die Situation. Oder höher schätzen als die Meinung des Königs oder den Gruppenzwang. Weil es sind ja wieder alle sind auf die Knie gegangen, das ganze Land, bis auf wieder diese drei Unruhestifter. Ja, ich habe mich dann wahrscheinlich wieder so versucht, den so runterzuziehen oder so, aber. Und da steht nämlich, lest dazu noch ganz kurz einen Bibelvers vor. O Nebukadnezar, wir wollen uns gar nicht vor dir rechtfertigen. Wenn der Gott, den wir verehren, es will, kann er uns ganz bestimmt retten. Sowohl aus dem brennenden Feuerofen, als auch aus deiner Hand, o König. Wird er uns dann retten? Aber selbst wenn er es anders beschlossen hat, sollst du, o König, es mit Sicherheit wissen. Wir werden deine Götter niemals verehren und die goldene Statue, die du aufgestellt hast, niemals anbeten. Ja, das bedeutet ganz klar Tod. Irgendwie haben sie dann doch nicht gebrannt im Feuerofen. Aber Nebukadnezar sagt am Ende des Kapitels wieder, dass es keinen anderen Gott gibt, der so mächtig ist wie der Gott von den drei Jungs. Im vierten Kapitel wird es dann sogar noch besser. Nämlich, Nebukadnezar schreibt einen Brief und wir lesen diesen Brief im vierten Kapitel, die er an alle schickt. Also er schickt es an alle Völker, an alle, die lesen können und schreibt dort in diesem Brief, dass er einen Traum hatte und dass Daniel diesen Traum gedeutet hat und dass der Traum sich erfüllt hat und dass es keinen anderen Gott gibt, außer der Gott, der so mächtig ist wie der Gott Daniels. Also es gibt immer so eine Steigerung von Nebukadnezars Bekenntnis, wie toll Gott ist. Und es entsteht meistens immer daraus, dass entweder Daniel oder die drei Jungs gehorsam sind, zu was Gott ihnen aufgetragen hat. So, jetzt haben wir schon 4 Kapitel. Es sind noch 2 Kapitel mit ganz wichtigen Geschichten von Daniel. Nämlich im Kapitel 5 steht die Geschichte von der Schrift an der Wand. Kennt die jemand? Der Markus und der Chris kennt die. Also, okay. Die Geschichte ist eigentlich auch faszinierend. Nebukadnezar hat zu dem Zeitpunkt abgedankt. Und der Sohn von Nebukadnezar, nämlich Belsazar, ist an der Macht. Und der macht jetzt was Dummes. Der feiert halt eine Party und die trinken halt aus den Weingläsern oder aus den Gefäßen vom Tempel aus Jerusalem, die der Vater geklaut hat, als er vor langer Zeit das Land eingenommen hat. Und dann plötzlich, wir können mal ganz kurz wieder ein Bild gucken, und dann plötzlich kommt so eine Hand an der Wand, die was schreibt. Und die schreibt, Mene, Mene, Tekel, Uparisin. Das ist nicht meine Sprache. Und dann ist der, also erstmal sind die alle irgendwie erschüttert, weil da eine Hand ist an der Wand und die schreibt irgendwas, was kein Mensch versteht. Und dann schickt Belsazar los und sagt, bitte, irgendjemand, erklär mir, was hier an der Wand geschrieben ist. Und ich werde euch auch belohnen. Und keiner kann es natürlich, keiner kann es erklären. Und dann irgendwann denkt er, oh, mein Vater hatte doch so einen Berater, der hieß Daniel, schickt mir mal diesen Berater. Und dann sagt er zu dem Daniel, Daniel, du warst doch der Berater meines Vaters, bitte erklär mir, was hier passiert. Und Daniel antwortet, behalte deine Geschenke und deine Belohnung, gib einem anderen. Ich will dir die Schrift auch so vorlesen und dir und die ihre Bedeutung mitteilen. Du, o König, sollst wissen, der höchste Gott hat dein Vater Nebukadnezar Herrschaft, Macht, Ruhm und Ehre gegeben. Alle Völker, Nationen und Sprachen lebten in Furcht und Schrecken vor ihm, weil Gott ihm eine besondere Fülle an Macht verliehen hat. Er tötete, wen er töten wollte und ließ am Leben, wen er verschonen wollte. Er brachte zu Ehren, wen er ehren wollte und brachte zu Fall, wen er demütigen wollte. Dann aber wurde er hochmütig und sein Stolz steigerte sich ins Unermessliche. Darauf wurde er vom Thron gestürzt und all seine Würde beraubt. Man verstieß ihn aus der Gemeinschaft der Menschen. Er wurde in seinem Wesen wie ein wildes Tier und hauste unter wilden Eseln. Er fraß Gras wie die Rinder und sein Körper wurde vom Tau des Himmels durchnässt. Und zwar so lange, bis er erkannte, dass der höchste Gott die Herrschaft ausübt über alle Reiche der Menschen und dass er die Regierungsgewalt gibt, wem er will. Du, Belsazar, bist sein Sohn und Nachfolger. Du hast dies alles gewusst und warst dennoch nicht demütig vor Gott, sondern warst überheblich gegen den Himmel gegen den Herrn des Himmels und hast die Becher seines Tempels holen lassen. Ihr habt Wein aus ihm getrunken, du und die mächtigen Männer in deinem Reich, deine Frauen und Nebenfrauen, und währenddessen habt ihr ein Loblied angestimmt auf die Götter aus Silber und Gold, Bronze, Eisen, Holz und Stein. Dabei können diese Götzen weder hören noch sehen, noch irgendetwas wissen. Dem Gott dagegen, der dein Leben erhält und dein Schicksal lenkt, hast du nicht die Ehre gegeben. Deshalb hat er diese Hand gesandt und dies geschrieben. Das ist die Schrift, die geschrieben wurde. Mene, Mene, Tekel, Persin. Und diese Worte bedeuten Folgendes. Mene heißt gezählt. Gott hat die Tage deiner Herrschaft gezählt und ein Ende bereitet. Tekel heißt gewogen. Du wurdest auf eine Waage gewogen und für leicht empfunden. Persin heißt geteilt. Dein Reich wird geteilt und unter den Mädern und Persern gegeben werden. Da kleidete man Daniel auf Belsazars Befehl in königlichen Purpurngewändern und legte ihm eine goldene Kette um den Hals. Dann ließ er es ausrufen, dass Daniel der Drittmächtige im Reich sein soll. Das ist mal toll, oder? Du sagst jemandem, was es bedeutet, du sagst ihm, hör mal zu, du bist hochmütig und stolz und dein Reich wird aufgeteilt und Gott hat dich gewogen und du bist leider zu leicht und deshalb ist dein Ende gekommen. Und er sitzt da, kleidet ihn mit Gold, hängt ihm Umhang, alles. Ist dann passiert und dann noch in derselben Nacht wurde Belsazar, der babylonische König, getötet. Ja, so, das ist das fünfte Kapitel. Aber wie man sieht, Daniel hat sowohl für den König Nebukadnezar gearbeitet, als auch dann ganz kurz für seinen Sohn. Und dann im sechsten Kapitel ist dann wieder ein anderer König, nämlich die Meder übernehmen das babylonische Reich. Also wie gesagt, es wird ja geteilt, die Perser und die Meder übernehmen das Reich. Aber weil Daniel so klug war und so schön ausgesehen hat, wurde er auch direkt von dem Meder-König rekrutiert und wurde direkt, hat die Rolle des Aufsichts über 120 Statthalter, eigentlich über alle Statthalter. Schon eine relativ direkt, den kennt man nicht, aber direkt mal so, ja, du bist intelligent, du bist schlau, du kriegst die beste Rolle. Die zweitbeste Rolle, weil dann hat er überlegt, dem würde ich gerne die beste Rolle geben, ich würde ihm gerne über alles so Verantwortung geben im ganzen Reich. Aber das haben manche Leute nicht so gefallen, weil das ist erstens ein Ausländer und ein Gefangener. Und dann denkt sich der neue König auch noch, ach, dem gebe ich sogar noch eine mächtigere Rolle. Und das lesen wir alles im sechsten Kapitel. Was passiert dann im sechsten Kapitel? Ja, genau, da kommen die Löwen. Die Geschichte kennen wir. Die Geschichte kennen wir. Der Chris kennt sie wieder. Kennt sie noch irgendjemand, die Geschichte mit den Löwen? Okay, sechs Leute kennen sie. Okay, ich erzähle sie auch noch. Es wird ein langer Abend, wenn wir so durch die Bibel gehen. machen wir nochmal ein Bild. Da, das ist ein schönes Bild. Wie gesagt, der König hatte sich überlegt, Daniel eine noch mächtigere Rolle zu geben. Und das fanden so ein paar Leute nicht so cool und haben gesagt, okay, den bringen wir zur Strecke. Und dann haben sie versucht, irgendeinen Dreck am Stecken beim Daniel zu finden und konnten nichts finden, weil er alle seine Geschäfte und alles, was er gemacht hat als Oberaufseher von diesen 120 Statthaltern, hat er alles korrekt gemacht. Man konnte keinen Fehler machen, in gar keinen seinen Geschäften. Und dann haben sie sich gedacht, okay, der ist ein Ausländer, der hat einen anderen Gott, da könnten wir ihn vielleicht kriegen. Und dann sind sie zum König gegangen und haben dem König gesagt, pass mal auf, wie wär's, du sprichst ein Verbot aus, dass man 30 Tage lang keinen anderen Gott anbieten darf als dich. Und der König fand das eine tolle Idee. Das ist ja sehr schmeichelnd. Und er sagt, oh, okay, man darf mich nur 30 Tage lang anbeten. Und wer das nicht macht, wird zu den Löwen geschickt. Und die Löwengrube kann von den Löwen aufgegessen werden. Und der König mochte aber auch Daniel und hatte das wahrscheinlich so ein bisschen vergessen. Wahrscheinlich war die Idee, dass alle nur ihn anbeten dürfen. Wahrscheinlich hat es so ein bisschen seinen Verstand geraubt. Und dann hat er gesagt, okay, machen wir. Und Daniel wusste von dem Gesetz und ist dann aber trotzdem beten gegangen und hat sich nach oben auf sein Haus, hat sich Richtung Jerusalem gewendet und auf seinen Knien gebetet. Obwohl er wusste, darauf ist die Todesstrafe. Und was passiert? Die werfen ihn in die Löwengrube und er wird aufgegessen und das ist dann das Ende des Buches. Okay, Krajina, kommt wieder raus. Okay. Daniel, am nächsten Morgen machen die Löwengrube wieder auf und sehen Daniel ist unverzerrt. Sie holen ihn wieder raus und der König wirft die anderen zwei wieder rein, die Bösen in dieser Geschichte, wirft die Bösen rein, Bösen werden direkt aufgegessen. Aber schon wieder sehen wir an dieser Geschichte, dass Daniel sich gegen eine Entscheidung trifft. Daniel trifft eine Entscheidung, die Gott mehr ehrt als die Situation. Und er setzt seine Ehrfurcht vor Gott höher als die Ehrfurcht, die er hat vor irgendwelchen Gesetzen oder irgendwelchen Meinungen oder wieder den Gruppenzwang. Ja, Idiot, würde ich vielleicht sagen, weil irgendwann klappt es dann nicht, aber jetzt das dritte Mal, dass irgendwie sein Leben verschont wird. Also wenn ich mir vorstellen würde, ich wäre der Fünfte im Bunde von diesen Freunden, hätte ich mich wahrscheinlich jedes Mal ein bisschen aufgeregt. So, ach Daniel, nicht schon wieder. Oder Jungs, irgendwann ist auch mal gut. Lass mal euren Gott sein, aber es gibt hier auch Regeln und Gesetze, an die man sich halten sollte. Müsste man eine Entscheidung treffen und so. Das hätte ich wahrscheinlich gedacht. Und dann kommen wir aber zur Frage, weiß denn jemand, was der Name Daniel bedeutet? Nee, aber das ist auch schön. Er bedeutet nämlich, Gott ist mein Richter. Und Daniel war es immer zweitrangig, was andere von ihm gedacht haben. Es ging ihm immer nur darum, was Gott von ihm denkt. Bei den Gesetzen, aber auch, wenn Gott zu ihm gesprochen hat. Er wusste, wer Gott ist und was Gott macht und hatte 100% Ehrfurcht vor Gott und alles andere wurde somit in den Schatten gestellt. So, mein Name ist seltsamerweise auch Daniel. Das mit dem schön und klug, das haben wir gemeinsam. Aber die Ehrfurcht Gottes... Klar, mein Name bedeutet auch, Gott ist mein Richter und eventuell hilft mir das auch bei meiner Menschenfurcht, weil ich manchmal einfach denke, ist mir egal, was Menschen denken. Aber manchmal denke ich auch, ist mir auch egal, was Gott denkt. Also, und ich glaube, Daniel geht da anders ran. Ihm ist eigentlich nicht egal, was Menschen von ihm denken, weil er ist ein geachteter Mensch, beim König und überall ist er beliebt und so und sehr weise, aber sobald es irgendwie gegen seinen Glauben geht, dann steht er halt auf und sagt, was seine Meinung ist oder isst halt kein Fleisch oder betet halt nicht an oder geht trotzdem auf die Knie und betet. Und dann muss ich mich doch fragen, wenn der Daniel aus der Bibel und ich eventuell die gleiche Bedeutung haben von unserem Namen, aber ein bisschen anders da rangehen. Also er sagt halt, Gott ist mein Richter. Und mir ist am wichtigsten, was Gott über mich denkt und nicht, was die Menschen. Aber mir ist es schon nicht egal, weil es sind ja Menschen. Da muss ich mich auch eventuell fragen, ist meine Ehrfurcht vor Gott weichgespült worden. Weil wir sagen ja einfach nur, im christlichen Glauben irgendwie nur die Liebe zählt oder Gott ist die Liebe. Und im Prinzip kann ich eigentlich alles machen, was ich will, weil Gott vergibt mir dann schon. Ich hätte wahrscheinlich auch, wenn ich da gewesen wäre, in babylonischer Gefangenschaft, ich hätte wahrscheinlich das Fleisch essen können und Gott hätte mir vergeben. So kann man ja auch denken. Oder ich wäre vor die Knie gegangen, vor der Statue Nebukadnezar und hätte auch gedacht, ja, ich muss das jetzt irgendwie machen, sonst bin ich tot. Und Gott möchte ja nicht, dass ich tot bin, aber Gott würde mir ja vergeben, weil Gott ist die Liebe. Und er vergibt uns. Und die Menschen, also ob die Menschen mir dann am Ende vergeben, ist ja relativ egal, weil Gott vergibt mir und so, bla 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 bla. Und dann wird mir dann irgendwie bewusst, mir fehlt es an Ehrfurcht Gottes. Also wenn ich irgendwie so denke, dass ich im Prinzip alles machen kann und darf, was ich möchte, dann fehlt es mir an Ehrfurcht Gottes. Aber zu was kann ich das zurückführen? Und ich glaube, es führt dazu zurück, dass ich vergessen habe, wer Gott ist. Oder vielleicht ist halt meine Sicht von Gott einfach nur weich gespült worden. Und das ist alles, was ich sehe, ist, Gott ist Liebe und Gott ist Vergebung. Und damit laufe ich halt. Aber Gott ist halt so viel mehr. Und ich denke, dadurch, wenn man halt nur mit dieser einen Schiene läuft, geht halt viel von der Ehrfurcht Gottes verloren, weil man halt immer nur Gott als den liebenden Vater sieht, der halt alles gibt, was wir brauchen und so. Aber am Ende möchte ich mein Leben so leben, dass es Gott gefällt. Daniel aus der Bibel hat für Könige gearbeitet. Ich arbeite für die Subzone. Ihr arbeitet vielleicht für die Stadt Frankfurt. Ist mir vorhin als ich das noch geschrieben habe, ist mir nur Stadt Frankfurt eingefallen, weil ich keinen von euren Arbeitgebern kenne. Ist ja auch egal, aber ich denke, Gott hat mich und dich in diese Rolle reingesetzt, damit wir ihm zur Ehre leben und ihm zur Ehre arbeiten. Und dann kommt die Rolle oder die Wichtigkeit von Gott, Ehrfurcht Gottes erst wirklich zum Tragen. Denn wenn wir sehen, Daniel ist verschleppt worden, 1110 Kilometer weit weg und hat eine Arbeitsstelle dort bekommen und hat sich dann hochgearbeitet. Natürlich hat es geholfen, dass er schön und intelligent war, aber er hat sich halt auch ausgezeichnet, dass er eine Ehrfurcht Gottes hatte. Und er hat für drei Könige gearbeitet. Diese Könige hatten Einfluss, weil unter dem Einfluss von Daniel hat Nebukadnezar diesen Brief geschrieben an alle Länder, weil er so beeindruckt war wie von Daniels Ehrfurcht Gottes. Und das hoffe ich, dass wenn ich Gott kennenlerne oder wenn ich so in der Subzone arbeite, dass man sehen kann, der Junge hat Ehrfurcht vor Gott oder der hat ein Gottesverständnis, das es prägt und das es halt Menschen prägt, wie ihr, die hier halt steht und die dann irgendwann Briefe an die ganze Welt schreibt, weil ihr eine Erkenntnis hattet über eine Predigt. Oder wenn jemand hier wäre, der für die Stadt Frankfurt arbeiten würde. Man hat Einfluss und wenn man, und ich glaube, die Geschichte von Daniel zeigt uns halt, dass er seinen Einfluss genutzt hat, aber dass ihm das Wichtigste war, dass seine Sichtweise und die Meinung Gottes über allem drüber steht, als über seinen Arbeitsplatz, über Leben und Tod. Und so hat er auch gelebt. Wir wollen jetzt in eine Zeit der Stille gehen. Das waren jetzt viele Informationen. Wir wollen einfach mal zusammen nachdenken. Spielt die Ehrfurcht Gottes in meinem Leben eine Rolle oder ist das Wort Ehrfurcht einfach viel zu alt? Sehe ich Gott weichgewaschen oder brauche ich einfach ein neues Verständnis, wer Gott ist? Und welche Rolle er in meinem Leben spielen möchte.